Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Eben bei unseren Überlegungen, wie das Christentum sich weiterentwickeln könnte ohne die sogenannten Volkskirchen, da haben wir einfach mal vorausgesetzt, dass sie das Ruder nicht mehr herumwerfen können. Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, sieht das anders. Sie hat ein Team Z ins Leben gerufen. Z steht für Zukunft. Und auch wenn dieses Team Z alles andere als blind dafür ist, dass Kirche künftig weniger Ressourcen haben wird, hat dieses EKD-Gremium dennoch die Zuversicht, dass die Kirche fit gemacht werden kann für die Zukunft. Das 15-seitige Papier ist vor einigen Wochen erschienen, aber fand wochenlang kaum Beachtung. Obwohl die Autoren rund um den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm einen Diskussionsprozess auslösen wollten, mit Blick auf die EKD-Synode im November. Wir nehmen diese Anregung auf und diskutieren das Papier mit Ulrich Körtner. Er ist evangelischer Theologe an der Uni Wien. Er ist Professor für systematische Theologie. Er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Körtner.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Körtner, das Papier hat den Titel Kirche auf gutem Grund. Wenn die evangelische Kirche entsprechend umgebaut würde, wie von diesem Team Z vorgeschlagen, wäre sie dann auf gutem Grund gebaut oder zumindest auf besserem als heute?
Die Formel Kirche auf gutem Grund lässt ja eigentlich anklingen ein Wort des Apostels Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Also für die Kirche als Glaubensgemeinschaft ist der gute Grund kein anderer als Jesus Christus selbst. Und ich bin doch ein wenig erschrocken und weiß mich da aber auch nicht allein, wie wenig von diesem theologischen Grund, diesem Glaubensgrund eigentlich inhaltlich in diesem Positionspapier der EKD gesagt wird. Es ist da sehr viel wieder einmal von Strukturreformen die Rede. Und diese Reformdebatten, die begleiten uns ja eigentlich schon seit Anfang der 2000er Jahre. Unter Wolfgang Kuber, früher Ratsvorsitzender der EKD, gab es ein Papier Kirche der Freiheit, das für viel Aufregung, aber auch für einen großen Prozess gesorgt hat, der am Ende ein Stück weit auch versickerte. Jetzt kommt wieder mal ein Papier zu Strukturreform. Aber was eigentlich der tragende Glaubensgrund ist, das wird in diesem Papier inhaltlich nicht weiter ausgeführt.
Kirche auf gutem Grund, um diesen Gedanken weiter zu spinnen. Es geht also ums Fundament. Was ist denn das für ein Fundament, auf das dieses Zukunftsteam die Kirche weiter bauen will?
Ja, mit dem Fundament bleiben wir noch mal kurz bei diesem Bild. Kirche auf gutem Grund, da denkt man zunächst ja vielleicht an ein statisches Modell. Und wir denken dann an die großen Kathedralen, die Zeugnisse christlichen Glaubens aus der Vergangenheit sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber ganz andere Bilder von Kirche schon im Neuen Testament und bis in die Zeit der Gegenwart hinein, nämlich Kirche als das wandernde Gottesvolk, also Kirche, die unterwegs ist. Und darum, wir haben auf der einen Seite dieses Bild vom Fundament, auf dem gebaut wird, aber man könnte das Bild mit dem Grund natürlich auch noch anders nehmen und sagen, was ist der Boden, auf dem wir uns bewegen und auf dem wir auf einem Weg sind. Auch so könnte man das nehmen.
Was ist denn der Boden?
Aber das Entscheidende wäre für mich, dass man erstmal klar macht, A, was ist eigentlich der Inhalt christlichen Glaubens im Kern und eine Antwort gibt, was hat Kirche zu sagen zu der Frage, was ist eigentlich dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und B, wozu brauche ich eigentlich Kirche, um ein Christ zu sein? Wozu brauche ich für meinen persönlichen Glauben so etwas wie Kirche? Und das Problem, das ich hier sehe, ist, schon in der Vorbereitung auf das große Reformationsjubiläum 2017, in dieser sogenannten Reformationsdekade, ist das Thema Kirche bei der EKD eigentlich völlig ausgespart worden. Und auch im Reformationsjahr selber hat man zu diesem Thema wenig gehört.
Sie werfen also diesem Gremium vor, dass es den Grund, auf dem Kirche gebaut werden müsste, gar nicht beschreibt.
Ja, es wird immer wieder formelhaft von Evangelium gesprochen. Es wird dann auch von Jesus Christus mal gesprochen. Aber eigentlich taucht Jesus nur so als ein Urbild und Vorbild auf. So wird das auch ausdrücklich gesagt. Das heißt, die Kirche als missionarische Kirche, wie sie sich da bezeichnet, versteht sich in der Nachfolge dieses Jesus von Nazareth und sagt, wir wollen handeln in seinem Sinne. Aber entscheidend wäre nach meinem Verständnis, dass erstmal geklärt wird, was hat denn eigentlich der Tod und was hat die im Neuen Testament bezeugte, von Christen geglaubte Auferstehung für die persönliche Existenz des Einzelnen und für die Welt im Ganzen zu sagen. Das wird aber dann überhaupt nicht mehr weiter ausbuchstabiert, sondern es wird immer nur versichert, wir haben einen Glaubensgrund und auf dessen Basis setzen wir uns ein für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und dann ist man schnell wieder bei den Themen, die die Kirche im Moment vor allem bewegt. Aber die eigentlich existenziellen Fragen, die werden eben nicht mehr weiter behandelt.
Sie wollen, dass über Tod, Sünde, Glaube, Gott geredet wird und nicht über Strukturen. Soweit habe ich das verstanden. Aber das, was Sie da vorschlagen, ist doch letztlich die Strategie der Vergangenheit. Und die hat auch nicht funktioniert.
Ich schlage gar keine Strategie in dem Sinne vor, dass ich jetzt sage, so oder so müsste ein Reformprozess gestaltet werden. Sondern ich möchte, dass man zunächst nochmal sich rückbesinnt, wofür ist denn Kirche überhaupt da? Und ich glaube auch nicht, dass man mit einem großen Wurf epochale Vorgänge wie die Säkularisierung oder die abnehmende Kirchenbindung in unseren Breitengraden verändern kann. Wir sollten gleichzeitig übrigens nicht übersehen, das kam in dem Bericht eben noch gar nicht so deutlich raus, protestantisches Christentum im weitesten Sinne des Wortes wächst ja weltweit durchaus in Gestalt von charismatischem und evangelikalem Christentum in Südamerika oder auch Asien, Korea, auch teilweise in Afrika. Da kommt eine ganz andere Gestalt von Christentum auf uns zu. Aber entscheidend ist ja erstmal, denke ich, wirklich, dass man nochmal fragt nach der Substanz. Sie könnten auch sagen, es geht nicht nur darum, jetzt erstmal zu fragen, wie verkaufe ich ein bestimmtes Produkt, sondern was ist denn das überhaupt, was ich da an den Mann oder an die Frau bringen will?
Wenn es Ihnen um die Substanz geht, besteht da nicht die Gefahr, dass Ihr Weg sicher ins Ghetto führt, während der EKD-Weg zumindest die Chance eröffnet, die Tore aufzureißen für kommende Generationen?
Ich glaube, dass das genau das Gegenteil ist. Mir geht es überhaupt nicht darum, in ein Ghetto sich zurückzuziehen, sondern sich klar zu machen, was man in aller Offenheit und auch sozusagen niederschwellig Menschen nahezubringen versucht. Nämlich das Entscheidende ist doch, dass man sagt, oder ich müsste auch nochmal sagen, es geht mir auch darum, dass wir uns nochmal auf das besinnen, was heißt eigentlich evangelisch sein oder im evangelischen Sinne Christ sein. Auch diese Frage wird überhaupt nicht mehr beantwortet, weil man scheinbar Angst hat, in irgendeiner Form auch noch etwas Besonderes zu sein. Also wenn wir nochmal bleiben bei diesem Prozess mit Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung, Bewahrung der Natur. Die Kirche suggeriert immer, dass sie da auf dem Weg der Mission Gottes, der Sendung in der Welt ist. Aber in Wirklichkeit ist es doch längst schon so, die Kirchen sind doch hier nicht irgendwie Vorhut oder Vortrupp des Lebens, wie man das mal genannt hat, sondern sind doch allenfalls noch eine Nachhut, die da irgendwie mit dranhängt, etwa an der Ökologiebewegung. Aber glauben Sie denn, dass irgendein Mensch noch in der Kirche bleibt oder Mitglied in der Kirche wird, weil man sagt, die unterstützen da jetzt bestimmte Ökologieprogramme, Programme der Nachhaltigkeit, dann kann ich ja mich meinetwegen bei Greenpeace engagieren oder da gelegentlich mal spenden, aber dafür zahle ich doch keine Kirchensteuern mehr.
Die evangelische Kirche als Nachhut der Ökobewegung, werfen Sie letztlich Ihrer Kirche vor, zu einer Welterlösungs-NGO mit einer aufs Diesseits fixierten Ideologie zu mutieren, oder ist das zu zugespitzt?
Ich nehme mal als Beispiel ein Papier, das 2018 veröffentlicht wurde, ein EKD-Papier zur Agenda 2030 zu dem Klimaschutz. Und wenn Sie das lesen, da ist eigentlich von Gott kaum noch die Rede, sondern Gott ist allenfalls so ein Motivator für ein Weltrettungsprogramm, das aber ansonsten auch ganz gut ohne funktioniert. Es läuft eigentlich darauf hinaus, dass zum Beispiel von so einem Wirken Gottes, einer lebendigen Gegenwart Gottes kaum noch gesprochen wird. Und das Ganze ist eigentlich dann ein Programm, das könnte man mit Ludwig Feuerbach auch genauso gut als praktischen Atheismus bezeichnen. Und wir haben ja auch solche Entwicklungen in der Theologie gehabt, atheistisch an Gott glauben, ganz auf die Ethik abstellen. Und da muss man eben auch sagen, es geht mir gar nicht darum, jetzt irgendwie einseitig Kritik an der EKD zu üben, sondern da sind symptomatisch Dinge deutlich, die auch auf eine tiefe Grundlagenkrise in der Theologie selbst verweisen. Und wenn ich nochmal auf den Religionsunterricht zurückkommen darf, der eben angesprochen wurde, da ist doch die Frage, was vermittelt denn dann dieser Religionsunterricht? Der ist vielleicht eine Bildungsveranstaltung, aber doch nicht in dem Sinne, dass dort Glauben geprägt oder entwickelt wird. Man kann sich doch nicht auf den Religionsunterricht zurückziehen, der auch in einer sehr krisenhaften Gesamtsituation ist. Und wenn eben dieses ganze Staatskirchenverhältnis von Weimar wegbricht, also von der Weimarer Verfassung, von der wir immer noch zehren, dann wird es auch um die Zukunft des Religionsunterrichts sehr schlecht bestellt sein, weil auch dann viele Menschen ihre Kinder gar nicht mehr dahin schicken. Ich erlebe das in Österreich gerade. Wir brauchen Ethikunterricht, weil immer mehr Menschen sich vom Religionsunterricht abmelden.
Worauf würden Sie denn stattdessen setzen?
Ich finde es aber schlimm, dass diese ganze Debatte um die Zukunft der Kirche praktisch so in ein politisches Links-Rechts-Schema gedrückt wird, wie ich das auch zum Teil in den letzten Wochen jetzt lesen konnte. Und darum nochmal auf den Grund des Glaubens hinzuweisen, nämlich, dass es darum geht, an den Gott des Evangeliums zu glauben und zu sagen, darin finde ich Halt für mein Leben in einer von unbedingter Gewissheit getragenen Gottesbeziehung und dass diese Gottesbeziehung von Hause aus eine gestörte ist, dass wir also von Sünde sprechen müssen, die überwunden wird. Das muss erst einmal geklärt werden und das kann aber durchaus in einer ganz offenen und gar nicht sektiererisch abgeschlossenen Weise geschehen.
Um nochmal den Bogen zu schließen zum Beginn der Sendung, wenn Landeskirchen, Bistümer, Leitungsebenen wegfielen, was würde aus Ihrer Sicht aus dem Christentum?
Das Christentum weltweit wird überleben, davon bin ich ganz fest überzeugt. Welche Formen von Christentum in Deutschland oder auch in Mitteleuropa überleben, das ist eher die Frage. Da fürchte ich, wir haben ein Auseinanderbrechen zwischen einem eher evangelikal orientierten Christentum, das in seinen Milieus ganz gut überleben wird, und einem volkskirchlichen, das immer weiter ausgedünnt wird und das dann auch schlicht aufgrund von sinkenden Kirchensteuerzahlen sehr auf dem Rückzug ist. Am Ende des Papiers steht dann, die evangelische Kirche werde trotz aller Umbau- und Rückbaumaßnahmen bestehende Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und den Gemeinden einhalten können. Das klingt so nach der Versicherung geordnete Insolvenz, die sozialverträglich läuft. Aber das ist keine Zukunftsvision.
Ulrich Körtner war das, aus Ostwestfalen stammender evangelischer Theologe an der Uni Wien, mit seiner Position zu einer Debatte, die sich die EKD erhofft. Es gibt auch andere Standpunkte. Wir werden das hier verfolgen. Danke, Herr Körtner, dass Sie Ihre Position klargemacht haben. Danke für dieses Gespräch.
Bitte sehr. Viele Grüße nach Köln.